Ich lasse doch die Boje nicht los, wenn ich das Land doch nicht sehe und fange an zu schwimmen. Und die Niederschläge sind manchmal schon her, bei täglichen Nachrichten und bei sonstigen Entwicklungen. Dennoch, jeder Trend hat einen Gegentrend. Es wird anders werden. Und wenn nicht wir, wer soll es dann richten? Ich bin absoluter Fan von Beteiligung, von Partizipation, von Erlebnis, von Spüren. Was war Ihr persönlicher Auslöser? Was war deine Motivation, die Transformation zu tun? Und die meisten sagen, ich will nicht mehr Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung. Das, was auf unsere Kinder zukommt, ist schon eine massive Herausforderung, die wir in der Form, glaube ich, nicht hatten. Zukunft hängt davon ab, welche Entscheidungen treffen wir jetzt. Es gibt gar keine Alternative für Zuversicht.
Willkommen zum Podcast Kompetenzgerangel mit dem wunderbaren Stefan Joland
und dem großartigen Christian Bach. Wir rangeln hier regelmäßig mit uns und unseren Gästen zum Thema Future Skills.
Future Skills sind für uns die Fähigkeiten, die wir alle brauchen, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Persönlich, gesellschaftlich und für unseren Planeten. Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um menschliche Kompetenzen, die in einer digitalen Welt immer wichtiger werden.
Genau, und mit diesen Skills schaffen wir alle die Grundlage für eine positive und lebenswerte Zukunft. Viel Spaß beim Hören. Christian, ein Wort läuft mir im Kontext von Kompetenzgerangel immer wieder über den Weg und ich kann sie nicht so richtig greifen. Literacy, Digital Literacy, Data Literacy und einige andere. Kannst du mir und unseren Hörern das so erklären, dass es haften war?
Stefan, ich versuch's irgendwie mal. Also Literacy wird natürlich so in diesem gesamten Kontext, was Future Skills angeht, mit Kompetenz so mehr oder weniger übersetzt. Data Literacy beispielsweise stimmt ja dann eben halt für die Kompetenz, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten oder eben halt auch ja, einfach anzuwenden. Digital Literacy ist eben halt so ein bisschen die Fähigkeit, Informationen mithilfe digitaler Endgeräte, digitaler Medienplattformen zu finden, zu bewerten oder dann natürlich auch später zu kommunizieren. Naja, und so weiter. Also überall wird dieses Wort gerne dann mal drangehangen und natürlich auch unterschiedlich interpretiert.
Was heißt denn jetzt Future Literacy als solches? Betrachtet das eigentlich das Dach über all dem? Oder ohne Future Literacy kann ich eigentlich alle anderen Skills vergessen müssen?
Naja, ich weiß jetzt nicht, ob wir es uns so einfach machen würden oder sollten. So einfach ist es meiner Meinung nach zumindest nicht. Aber unser heutiger Gast hat tatsächlich mal in einem seiner vielen Veröffentlichungen definiert, die Future Literacy ist die Fähigkeit, die es Menschen ermöglicht, die Rolle der Zukunft in dem, was sie sehen und tun, besser zu verstehen. Für ihn bedeutet nämlich diese Future Literacy das Erkennen, was zukünftig möglich ist. Und meiner Meinung nach ersetzt das natürlich nicht die vielen anderen Kompetenzen und bildet irgendwie auch nicht unbedingt ein Dach, die wir benötigen, um damit gemeinsam an einer positiven, lebenswerten Zukunft zu arbeiten. Aber das ist nur meine Meinung.
Ja, dann lass uns doch mal eine zusätzliche Meinung holen. Und zwar am besten von dem Menschen, den du ja schon zitiert hast.
Na los, das hört sich ganz gut an und wie wir das von unserem Podcast aus kennen, machen wir das natürlich mit dem 60-Sekunden-Gerangel. Hier kommt das 60-Sekunden-Gerangel.
60 Sekunden, um unseren heutigen Gast besser kennenzulernen.
Ob eine Frage oder ob 12 Fragen.
Egal, denn nach 60 Sekunden ist Schluss.
Los geht's.
Wie heißt du?
Stefan Grabmann.
Wie alt bist du?
55.
Wo lebst du?
In Köln.
Was ist dein Jobtitel bzw. deine Rolle?
Ich bin Geschäftsführer von Impact Design.
Dein Unternehmen hast du gerade schon genannt, Impact Design.
Was sind die drei Werte, die dich charakterisieren?
Inspiration, Kreativität, Leidenschaft.
Welcher Mensch oder welches Erlebnis hat dich am meisten geprägt?
Professor Mohammed Yunus.
Worauf bist du stolz?
Worauf bin ich stolz? Jetzt laufen die 60.
No pressure.
Ich glaube, auf gar nichts bin ich stolz. Nee, ich weiß gar nicht. Also deswegen stocke ich so lange. Nee, da muss ich passen.
Stefan, wie KI sagt über dich, Stefan reagiert sehr gut auf Fragen, die das Warum hinter dem Was suchen. Gab es für dich einen konkreten Initialmoment im Leben?
Einen Initialmoment glaube ich nicht, weil ich war schon immer neugierig, die Hintergründe zu erfahren oder zu verstehen vor allen Dingen. Also ich habe einen ausnudelnden Moment nicht, aber es zieht sich durch mein Leben, dass ich die Warum-Frage sehr gerne stelle.
Diese Neugier zeigt sich eigentlich auch in den ersten Stationen deines, wenn ich das so gestrichen sage, klassischen Werdegangs, deine ersten Jahre. Du warst bei großen Unternehmen wie Telekom, Kienbaum und Haufe und hast Chief Innovation Officer für Themen wie Transformation, Innovation und sicherlich auch Kulturwandel verantwortlich. Warst du erfolgreich?
Ja.
Das heißt, die Unternehmen sind, kann man sagen, da sahen sich wirklich Dinge, wann war das in den Nullerjahren, da haben sich wirklich Dinge fundamental verändert und entwickelt, kann man so sagen?
Ja, also ich glaube, bei vielen meiner Stationen durfte ich auch immer viel gestalten. Also das hat häufig mit Innovation zu tun, aber nicht nur. Also ein Teil meiner Expertise liegt ja in der Begleitung von Veränderungen und in der Transformationsexpertise-Kompetenz, die in Teilen aus der Innovation herauskommt, ja, aber nicht nur. Es ist wirklich sehr schön und es ist immer schön, wenn es andere über einen sagen. Erst vor kurzem hatte ich einen ehemaligen Kollegen aus der Deutschen Telekom getroffen und der hat aus meinem Team und der hat gesagt, Mensch, das, was wir heute noch von dem haben, was du damals oder was wir damals gemeinsam gestaltet haben, das war schon eine der stärksten Maßnahmen, die die Telekom ever hatte als Kulturmaßnahmen. Ich glaube, das ist immer das Schöne, wenn man selbst raus ist aus dem System und man guckt dann wieder rein oder diejenigen, die in dem System noch arbeiten und bestätigen, hey, das war wirklich nicht so richtig falsch, was ihr damals gemacht habt, dann fühlt sich das ganz gut an.
Du hast ja ein Thema, was dich die letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahre begleitet, wo man aber eigentlich nicht reinkommt. Klassischer Weg, man studiert Innovation und dann ist man halt als Innovation Officer tätig, sondern irgendwann muss ja irgendwie in dieses Thema rein geraten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, also erst durch diesen Corporate-Teil und dann durch den Part der letzten, was sind es denn, 12, 13 Jahre? Wie kamst du da rein und wie war das dann auf einmal dein Thema?
Ich habe ja irgendwann mal BWL studiert, bin dann mal 2 Jahre in der klassischen Unternehmensberatung gewesen. Klassisch meine ich sehr, sehr zahlenbetriebswirtschaftlich fokussiert. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Ding. Und das ist ja immer gut im Leben, dass du das, also im Nachhinein weißt du es immer. Natürlich ist es besser, ja, dass du weißt, aber das willst du nie wieder machen. Und ich bin dann auf die menschorientierte Seite gekommen und war dann bei einer Unternehmung, die Training und Change und Change Management gemacht hat. Ein großes, europäisch agierendes Unternehmen. Und das war genau mein Ding. Ich habe festgestellt, wo es mich packt und was auch meine Passion und Leidenschaft geworden ist. Das Arbeiten mit Menschen und das Verändern von Systemen durch und mit den Menschen gemeinsam. Und das ist dann der rote Faden, der danach beginnt, nämlich Menschen und Organisationen genau dabei zu helfen. Also zu helfen in ihren Veränderungen. Ja.
Du sprichst gerade über die BNP Paribas, was richtig, oder?
Das ist noch eine Station davor. Also damals war ich bei einer Unternehmung, die hieß Team Training International. Die sitzen in Wien. Und die haben den osteuropäischen Teil abgedeckt und die hatten einen Partner in Paris, die so den westeuropäischen Teil abgedeckt haben. Und die Mitte so dazwischen, Deutschland, war neu am Aufbau. Und das war so für mich, da war ich noch wirklich jung, ja, in so eine Organisation kommen, sehr, sehr spannend, weil große Kunden, große Projekte. Und in den Jahren, da habe ich so einen Teil meines Handwerkszeugs gelernt. Und ein Kunde davon war, das war Ende der 90er, die Hypo und Vereinsbank, das war die Fusion, die damals war. Also manche, das ist immer der Alterscheck jetzt für alle Zuhörenden, ja. Wer sich also noch an die Hypo Bank erinnert. Und das war dann meine erste auch Corporate-Rolle als im Personalbereich für ein Tochterunternehmen und in dieser Fusion, ja, weil ich bin dann quasi von der beratenden Seite auf die Kundenseite gewechselt.
Dann bist du danach zur Telekom dann auch gegangen und
Könnte ich noch einmal den Sprung zur BNP Paribas machen, weil der Geschäftsführer, der damals in diesem Tochterunternehmen, das war eine Softwareentwicklung für den Wertpapierbereich, und der Geschäftsführer ist damals zu Consors Discount Broker gegangen. Das war so die Jahrtausendwende, 2000er Jahre, und ist dort Chief Information Officer, also auch CIO geworden. Und mit dem bin ich damals mitgegangen zu Consors, damals Discount Broker. Das waren so eineinhalb Jahre ungefähr, bis der neue Markt schon langsam nach unten ging. Und dann gab es ja einen recht zügigen Knall. Und da ist BNP Paribas eingestiegen und hat die meisten Anteile von Consors Discount Broker gekauft. Und so ist es dann zur Consors Bank geworden. Ja.
Also die Rollen sind ja dann, heißen ja zumindest sehr ähnlich. Waren das jeweils, sag mal, neu geschaffene Rollen? Oder als du da hingegangen bist? Oder warst du dann da quasi als klassische Nachfolger und sagt, okay, man braucht einen und dann ist der Grabmeier der Richtige für uns?
Gute Frage. Also bei der Hypofine World, Hypofine war es so, dass der damalige Geschäftsführer gesagt hat, ich habe keinen Headcount und kann nichts aufbauen, aber ich brauche dringend jemanden, der mir das Thema Recruiting, der mir das Thema Ausbildung, der mir das Thema Kultur in dieser Fusionszeit von innen heraus managt. Und da bin ich damals als Interimsmanager mit reingegangen, weil ich gesagt, wenn du eine GmbH gründest, ja, dann kriegst du einen unbefristeten Beratungsauftrag. Und es war quasi zu 100% eine Rolle, die ich damals übernommen habe. Also die gab es noch nicht. Die Consors Discount Broker Rolle damals gab es nicht. Da war ich für das Thema iTech Campus verantwortlich. Also das war das Schaffen physisch eines Campuses in Nürnberg, weil Consors war in einem exorbitant schnellen Wachstum, und das Thema der Organisationsentwicklung und unseres Unternehmensstandorts und wie die Gewinnung von Talenten auch für die Organisation funktioniert, das sollte in einem Campus-Konzept auf die Kooperationen mit Startups, mit Venture Capital, mit Universitäten, sollte wirklich über einen Ort stattfinden. Und das war eigentlich, also es war eines der fantastischsten Projekte, die ich hatte. Man muss sich in diese Zeit versetzen, auch mit dieser unglaublichen Vision und Dimension, die damals dahinter stand, die dann leider relativ auf Fingerschnipp zum Vorkommen wieder da im Markt geplatzt ist. Ja.
Vielleicht dann nochmal, dann tatsächlich mal schnell da durchzufliegen, weil es gibt so viel Spannendes mit dir. Da reicht uns die Zeit gar nicht, da um die einzelnen Stationen reinzugehen, aber das waren ja dann insgesamt knapp 20 Jahre in Corporates, wo man eigentlich davon ausgeht und jetzt gerade, wenn man die Namen aufliest, dass man denkt, eigentlich so ein bisschen störrisch und ein träge Unternehmen vielleicht. Bist du da oftmals an Jensen gestoßen oder war da immer eine Offenheit dafür da, tatsächlich zu sagen, oh ja, cool, und lass uns mal nach vorne gucken und so?
Also es waren oft Rollen, um die Frage nochmal mit reinzunehmen von dir vorher, die noch nicht da waren. Also häufig, nicht immer, aber häufig. Und das hat immer damit zu tun, dass wenn du neue Rollen übernimmst und es etwas noch nicht da ist, dann ist meistens irgendetwas im Umbruch oder im Aufbau. Das ist wirklich ein Teil meines roten Fadens. Das ist das eine. Das zweite, ich bin immer Menschen gefolgt. Also mir ging es nie um die Marken, ob da jetzt eine Telekom oder eine Haufe oder sonst was draufsteht, sondern mir ging es immer um Menschen, die für etwas stehen, die mit einer gewissen Haltung Themen umsetzen, die ein Themenfeld bedienen, wo ich natürlich Leidenschaft dafür habe, aber die auch Dinge wirklich voranbringen können. Und von daher war ich immer in Zeiten von Umbrüchen und von Neuausrichtungen mit meinen Aufgaben beschäftigt.
Du hast ja was heute, Mann.
Und bin ich heute.
Liegt in der Natur der Sache, finde ich, ne? Und du bist dann, ich glaube, bis 2019 warst du auf Corporate-Seite Keymon dann als letztes. Mhm. Seitdem bist du...
Ja, dann war noch eine kürzere Station am Zukunftsinstitut. Also Corporate-Seite, da war ich Geschäftsführer Gesellschafter. Das war noch nach 2019.
Ja, ja, Corporate meint jetzt tatsächlich hier so...
Große Unternehmen.
Ja, aber eigentlich alte Welt.
Also. Ja.
Genau, jetzt die letzten Jahre bist du, sagen wir mal, sehr multitasking-mäßig unterwegs, schreibst Bücher. Ich glaube, du warst an 23 Büchern, bist du mitbeteiligt?
Also 5 habe ich selber geschrieben oder gemeinsam mit Co-Autorinnen geschrieben. Und die anderen, glaube ich, also das waren jetzt gerade 24, müssen es dann insgesamt sein, wo ich mit Autor, mit Artikeln und so weiter mit dabei war. Ja.
Jetzt Vorträge. Wir sind Abend hier in Bonn zu Gast bei einer Veranstaltung. Magst du das, kann man das so in 3-4 Sätze packen? Was machst du heute? Das ist dein Job.
Mein Job. Ich habe eine kleine Agentur, eine Boutique-Agentur, die heißt Impact Design. Wir machen 2 Dinge. Wir beraten zu Future Design und Impact Design. Future Design ist all das, was wir übersetzen aus der Megatrend-Beobachtung. Und das Impact Design ist all das, was wir in der Transformation, also in der Begleitung von Veränderungsprozessen machen. Das tun wir, also Beratung ist ein Teil. Wir bilden aus zu unserer Transformationsmethode, die heißt Impact Business Design. Also zu uns kommen Menschen, die ihre Transformationskills updaten wollen. Und der dritte Teil ist noch etwas Speaking, also auf der Bühne. Genau, das ist noch ein kleinerer Teil.
Aber auch, also wenn man dich ergoogelt, dann findet man schon ein bisschen was über dich.
Ja. Wer ist das, du sagst, ihr bildet aus, wer kommt da klassischerweise hin? Ist das dann die Eigeninitiative von jemandem, der sagt, so, ich möchte einfach an dem Thema mich upskillen? Oder ist es ein Unternehmen, das sagt, so, wir haben jetzt hier 3-4 Leute, die in Positionen sind, wo die irgendwie einfach auch, sagen wir mal, auf theoretischer Basis noch mal sich weiterentwickeln müssen? Wer ist da klassischer Kunde?
Also wir haben offene Trainings und Inhouse. Inhouse ist typischerweise dann eine Organisation, die sagen, unser Team oder ein Team, ja, aus verschiedenen Bereichen brauchen sozusagen gemeinsam, ja, meistens ist es ja ein aktuelles Thema, was ist ja eine aktuelle Veränderung. Dann ist es eher der Teambezug. Wir haben in den offenen Trainings Menschen, die aus ganz unterschiedlichen, vor allen Dingen Rollen kommen. Das ist ganz spannend. Also wir dürften so 50-60% ungefähr Beratungsunternehmen haben und 40% Corporate. Das ist Change, Transformation, Strategie, Nachhaltigkeit, Kommunikation auch, Marke. Also da ist wirklich alles dabei. Was alle einen, die da sind, ist, dass sie eine Verantwortung haben oder bekommen für Veränderung und sich eben mit Methodik beschäftigen wollen, diese Veränderungen besser zu meistern. Und das ist das Spannende. Also in so einem offenen Training, wir sind meist so zwischen 10 bis 12, manchmal 15 Leute, aber 10, 12 ist so der Kern. Und du hast aus unterschiedlichen Unternehmungen und aus unterschiedlichen Rollen und die Menschen treffen aufeinander. Alleine, dass diese Menschen so 2 Tage miteinander arbeiten dürfen, ist schon ein echtes Highlight. Ja? Weil du auch so viel lernst von den anderen Rollen und von den anderen Unternehmungen. Das macht Höllespatz.
Sieht schon das Leuchten in der Aura. Aber das heißt, du bist schon so, dass du sagst, du bist zuversichtlich, dass dieses Thema Change, Transformation, Zukunftsfähigkeit schon gelebt ist in unserer Gesellschaft in diesen Zeiten.
Ja, wenn ich solche Momente beschreibe, dann ja. Also ich glaube, es geht jeder energetisiert raus aus solchen Veranstaltungen und will das weitertreiben, will das nutzen, hat einen konkreten Anlass, ein konkretes Projekt, warum er oder sie das Ganze macht. Es ist natürlich nicht die Masse. Das ist vielleicht die Antwort auf die Frage. Ich glaube, wir bräuchten viel, viel mehr Menschen, die sich mit ihrer persönlichen Veränderungsfähigkeit auseinandersetzen, die sie dann jetzt im Business-Kontext übertragen auf Transformationsfähigkeit in unseren Organisationen.
Hast du das Gefühl, ich kriege jetzt noch was angucke, wenn wir unsere bisherigen Gespräche Revue passieren lassen, ist das oft so, dass wir da wirklich Gäste, Gästinnen haben, wo man das Gefühl hat, da ist die Notwendigkeit angekommen, eben auch ganz profan an die Zukunft zu denken. Mhm. Das Thema Enkelfähigkeit ist ja da auch einer, der immer wieder ein Begriff, der Malinda fällt. Der liebe Patrick Zachis war ja auch schon zu Gast bei uns. Du lebst selbst in einer Patchwork-Familie mit 5 Kindern. Frage A, woher nimmst du die Zeit, daraus noch so intensiv, sei mal daraus unterwegs zu sein, deine Themen voranzutreiben? Und man ist versucht zu sagen, dann kommt man nach und dann auch wie beim Corporate-Job, man kommt nach Hause und kann sich um die Kinder kümmern.
Ja.
Und Frage B, waren deine Kinder der Anlass für dich auch da nochmal diesen Switch zu machen, als Einzelperson oder mit einer Tick-Beratung da eben aktiv zu werden? Also ist das ein Teil deiner Motivationslage, deine eigenen Kinder?
Also auf alle Fälle, ganz klar. Also ich glaube, wer Kinder hat, weiß, dass sich das Leben wirklich ziemlich radikal verändern kann. Und das ist das, was du ja vorher nicht weißt. Das ist immer das Schöne, auch wenn ich jetzt auf junge Eltern gucke oder die kurz davor stehen und so weiter. Es ist all das, was du dir ja ausmalst und was sein wird. Ja. Und dann ist der Tag da und du hast einen neuen Menschen in deiner Familie. Da verändert sich wirklich, wirklich viel. Und meine Kinder sind wirklich Antrieb für mein Tun und Handeln, auch für den Schwerpunkt, für welche Themen ich arbeite. Also das Thema Enkelfähigkeit. Deswegen finde ich enkelfähig so als einen wirklich tollen Begriff, weil er so viel beschreibt. Wir könnten auch Generationsfähigkeit sagen, ja, oder die Langlebigkeit oder irgendetwas in der Form, aber es beschreibt es nicht so schön wie die Enkelfähigkeit. Ich glaube, jeder hat Bilder vor Augen, wenn der Begriff genannt wird. Und dazu zählen auch meine Kinder. Und letztendlich stehe ich jeden Tag dafür auf, dass meine Kinder eine lebenswerte Zukunft haben, die tagtäglich immer mehr zerstört wird.
Gibt es den einen Future-Skill, den du deinen Kindern gerne mitgeben würdest, beibringen würdest? Oder wenn du jetzt sagst, so, ich gucke mir alle 5 an und dann habe ich 5 unterschiedliche, weil jeder hat da so sein eigenes, ist ein eigener Typ auch.
Also den einen Skill gibt es nicht. Also erstens sind wir alle zu individuell. Und so macht auch jeder seine unterschiedlichen. Das fängt mit Schule an, ja. Ob du auf eine klassische Schule gehst, ob du auf eine Waldorf gehst. Wir haben ein behindertes Kind, wir haben eine Inklusionsschule. Also wir haben ganz unterschiedliche, ja, fünf individuelle Lebensläufe, so wie jeder von uns individuell ist.
Welche Altersklasse sind
Sie? Also ja, jetzt von 32 bis jüngste 16. Also auch die Frage, da sind die meisten schon außer Haus. Ja. Also das hat sich dann Gott sei Dank auch verändert, ja, weil, also aber wenn alle fünf zusammen sind, dann ist es noch was anderes, aber die sind in beiden Teilen schon außer Haus, ja. Aber den einen Skill, den glaube ich, gibt es nicht. Was sicherlich jetzt generisch, wenn ich es generisch nennen würde, ist das Thema Neugier sicherlich einer der allerwichtigsten. Also die Neugier, die Freude auf Veränderung, die Freude, Dinge zu entdecken, ausprobieren, zu experimentieren und über die Neugier auch so ein Thema zu finden, wo ist meine Leidenschaft? Und das ist bei jungen Menschen ja ein enorm wichtiger Teil. Und ich sehe das auch, weil wir ja einige haben, die so aus der Pubertät jetzt ins Studium und in die berufliche Orientierung gehen. Das Wichtigste ist, das Feld zu finden, wo eine Leidenschaft ist und wo ich dann sagen kann, okay, und da gehe ich rein und da entwickle ich meine Disziplin dafür und da tauche ich tiefer ein und da lebe ich mich auch aus mit Freude und Spaß daran und nicht nur, um einen Job zu haben und Geld zu verdienen, sondern wirklich, und jetzt sind wir vielleicht so bei den Themen Purpose und Impact, um nach einem etwas, wofür tue ich etwas, ja, zu unterstützen. Das ist in jungen Jahren vielleicht noch ein bisschen anders als in unserer Generation, aber zumindest so versuchen wir, unsere Kinder zu unterstützen. Ja.
Also bevor ich mich da jetzt intensiver mit dem Thema Future Skills auseinandergesetzt habe, war für mich die Begrifflichkeit ja so manifestiert, dass ich dachte, naja, das sind halt irgendwie, was sie programmieren lernen, KI und so weiter, also sehr klassische, ja, Hard Skills, sagt man vielleicht, aber ne, du sagst ja gar schon, wie Neugier ist da für dich ein wunderbares Beispiel. Und dann gibt es ja ganz viele Skills, wo man sagt, auch das ist so wichtig, wenn man eben zukunftsfähig werden will. Jetzt haben Christian und ich im Eingangsdialog uns unterhalten über das Thema Future Literacy. Mhm. Wäre das für dich so ein der Killer Future Skill oder der Meta-Skill oder wie würdest du ihn einordnen?
Also du hast ja schon eine schöne, denn ich wusste gar nicht, dass ich das gesagt habe, aber eine schöne Definition, dafür gefunden. Also ich starte oft, wenn wir in Workshops gehen, ich habe jetzt erst heute wieder einen Workshop, einen Trend-Workshop jetzt vorbereitet für einen Kunden und der beginnt sehr, sehr häufig mit dem Thema, wie denken wir Zukunft? Also es geht vielmehr um das, was für ein Mindset haben wir, wie denken wir? Und damit fängt schon sehr viel an, dafür, was brauche ich auch für Skills dazu? Wenn wir auf einer Fertigkeitsebene sind und sagen, ich habe eher eine technologische Leidenschaft für etwas und ich muss, was weiß ich, AI oder vielleicht programmieren, muss man wahrscheinlich dann nicht mehr, oder technologische Skills lernen, dann ist das sicherlich ein berechtigtes Thema. Aber häufig, das ist wirklich ein Kreditpunkt, wenn wir über Zukunft sprechen, dann wird es häufig ist gleich Technologie genannt und das ist es nicht. Und im Gegenteil, wir sehen ja, wenn wir jetzt auf Trend, Megatrends schauen, dass sich ja immer Gegentrends zu bestimmten Trendbewegungen bilden. Wenn wir uns die Entwicklungen in der Technologie anschauen, dann ist es umso wichtiger, dass wir auf einer sozialen Ebene und auf einer menschlichen Ebene, also eher so in das Inner, jetzt wenn man die Inner Development Goals sind zum Beispiel ja etwas, die das als ein Skill- oder Kompetenzmatrix, wenn man so nennen würde, sehr, sehr gut beschreiben, weil jede Veränderung und jedes Zukunftsdenken fängt immer von innen an, von einem selbst. Und alles andere würde ich auf einer Fertigkeitsebene sehen. Weil wenn ich mich mit Technologie beschäftigen will, wenn es meine Leidenschaft ist, dann lerne ich es.
Eigentlich schöne Aussage und schöne, Fazit ist es falsch, aber es fängt alles von innen an, es fängt alles bei dir selbst an und bin ja auch neugierig in dieses Thema reingeraten und wie du schon sagst, ich habe es auch tatsächlich eher mit Fertigkeiten, das ist vielleicht auch ein schöner Begriff dafür, gleichgesetzt und freue mich umso mehr, ne, wenn ich da auf immer mehr Skills jetzt nachtreffe, wie weiß ich, Empathie oder einfach Neugier. Also Neugier ist für mich wäre Neugier wahrscheinlich der Killer-Skill.
Neugier ist sicherlich einer, vielleicht einmal, wir sind ja jetzt hier heute vor einer Veranstaltung heute Abend, wir haben ein Thema, das heißt Entscheidungen treffen zwischen Algorithmus und Bauchgefühl. Und das, allein dieses Spannungsfeld, jetzt nur mal, wenn man den Titel nimmt, beschreibt es auch sehr schön. Also auch Bauchgefühl oder Intuition, also Intuition ist für mich auch ein Das ist kein Skill, den du von Anfang an hast. Der wächst ja auch mit über die Jahre hinweg. Aber wo deine Erfahrung ja dir eine in der Regel sehr gute Entscheidungsgrundlage gibt, ja, Dinge zu bewerten. Und ich glaube, wir müssen, also vor allen Dingen, wenn wir jetzt in diesem technologischen Feld sind, eben nicht nur diesen einen technologischen Weg fahren, sondern immer sagen, was müssen wir entgegenstellen, was müssen wir behalten auf der einen Seite, was müssen wir aber vielleicht noch mehr anders ausprägen. Ja? Denn wenn uns KI einfach Dinge gibt, die immer vergleichbarer sind, die immer schneller, die immer effizienter sind, die immer maschineller werden, dann ist es umso wichtiger, dass wir diesen menschlichen Aspekt, dass wir dem nochmal oder wieder eine besondere Aufmerksamkeit schenken.
In unseren Gesprächen stelle ich immer wieder fest, dass viel von meiner Neugierde auch im Laufe der Zeit entstanden ist. Wenn ich jetzt an jüngere Leute denke, ne, deine Kinder von 16 bis 32 war es, meine Tochter ist 9, die ich natürlich auch sensibilisieren will, dafür zukunftsfähig zu werden. Wie kriegt man auch jüngere Leute dafür interessiert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und ne, wie schafft man es, dass man eben nicht sagt, naja, das ist jetzt irgendwie meine Lebenserfahrung, weil ich fand jetzt irgendwie, ne, wir haben beide irgendwie Corporates gearbeitet und danach irgendwie eine Selbstständigkeit oder in eine eigene Firma gegangen. Wie kann man das schon ganz früh ansetzen? Muss sowas in der Schule anfangen?
Ja, ich glaube, es kann überall anfangen. Und das Schöne ist ja, das, was wir als Kinder, wahrscheinlich bis die Schule beginnt ungefähr, dieses Zeitalter, ich glaube, eine geilere Zeit an Kreativität und Hinterfragen und Neugier gibt es ja gar nicht. Ja? Also das geht dann schon weiter, aber es wird immer weniger. Also es gibt Studien, die zeigen, dass wie sehr dein Neugier-Level nach unten geht, je älter du wirst und je eingenordeter du über die Systeme Schule, Uni und so weiter wirst. Also ich glaube, all das, was wir brauchen, haben wir im Kindergarten gelernt. Und dieses wieder aufzuwecken eigentlich ist ums Aufwecken, ums wieder rausholen, ums sichtbar machen, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Ich mache es mal mit einem Beispiel. Ich habe einmal mit drei anderen eine Stiftung, eine gemeinnützige GmbH gegründet, die Next Entrepreneurs. Und die Next Entrepreneurs sind aus einer Idee entstanden. Wir waren auf einem Startup-Event und dort war ein Lehrer und der hat uns gefragt, er sagt, der Mensch, das, was ihr hier macht, ja, mit den Teams, wie ihr mit den Teams arbeitet und was ihr dort an Methoden und so weiter habt, könnt ihr das bei uns an der Schule nicht auch mal machen? Und wir gucken uns an und sagen, okay, in der Schule weiß ich jetzt nicht, ob das so passend ist. Ja? Und wir haben das mal ausprobiert und das war wirklich der Hammer. Und wir haben dann dieses Format gegründet, Next Entrepreneurs, und zwar haben wir gesagt, es gibt global laufen die Gründerinitiativen, eins heißt Startup Weekend, da triffst du dich am Freitag, da kommst du mit einer Idee oder vielleicht hast du auch keine Idee, aber du hast einfach Bock, ja, irgendwie ein Business zu machen und du entwickelst deinen ersten, idealerweise Prototypen bis zum Sonntag und am Sonntag pitchst du vor einer Jury. Und das haben wir gesagt, das könnten wir doch mit den Kids eigentlich auch machen. Und wir haben dann mal gestartet, das war in Stuttgart das erste und haben, ich glaube, in dem ersten Event um die 20 Kinder rum gehabt, ja. Und jetzt komme ich auf die Beantwortung deiner Frage. Und das Erste, womit die Kids beginnen, war immer die Frage, was kotzt dich an? Also du würdest es im Corporate-Kontext etwas anders formulieren. Wo liegen unsere Probleme? Was sind die Burning Needs oder irgendetwas in der Form? Ja? Aber den Kindern sagt, was kotzt dich an? Und dann sind die gekommen so, wow, wenn ich an der Kasse stehe hier oder wenn ich dort fahre oder wenn ich in die Schule gehe, dann und so weiter. Also sie sind eingestiegen und sagen, okay, und wenn du dazu jetzt was finden, was gründen willst du, wenn du deine Lösungen, ja, und ich habe die Lösungen, dieses und jenes. Und dann fingen die an. Das war wirklich unfassbar. Und ihr müsst euch das vorstellen, ne? Dann arbeiten wir. Wir haben Startup-Coaches mit dabei gehabt, wir haben Programmierer mit dabei gehabt, wir haben Pitch-Trainer mit dabei gehabt und. Also die haben wirklich in zwei Tagen lang die ganze Startup-Maschinerie kindgerecht, ja, und jugendlichgerecht gelernt. Und am Sonntag kamen alle Eltern. Und das waren die stärksten Momente, die ich hier erlebt habe. Die Kinder pitchen eine Idee, eine Geschäftsidee, ja, und die Eltern sitzen dann und sagen, wow, das kann mein Kind, das kann er überhaupt nicht sein. Also es ist mal Tränen, wirklich Emotionalität pur, wenn du das mitkriegst. Und deswegen kann ich es auch nicht sagen, es gibt den einen Skill, ja? Aber wenn du es schaffst, diese Neugier zu erwecken und wenn du ein Environment, eine Umgebung gibst, wo du sagst, da ist es möglich, da kannst du dich ausprobieren. Und da kriegst du auch deine Coaches dazu, die dir helfen und sagen, ja, wie soll ich denn das eigentlich machen? Und ich habe hier folgende Idee, wen könnte ich denn fragen? Ja? Und du sagst einfach, hey, ist überhaupt kein Thema, weil hier habe ich 20 Leute, lass uns die doch einfach mal anrufen. Oder wir gehen gemeinsam auf die Straße raus und fragen einfach mal. So, also wenn du das schaffst, glaube ich, und diesen Moment sagst, okay, das funktioniert und du gibst den Kindern das mit auf den Weg, das ist sehr prägend für die weitere Laufbahn.
Ein tolles Bild. Wir haben ja in unserer jetzigen Folge schon mit dir gemeinsam so einen ganz, ganz kleinen roten Faden. Das hat ja mit dem Zitat am Anfang begonnen und bei den ganz vielen Publikationen, die du natürlich auch schon begleitet hast oder selbst rausgebracht hast, ist auch kein Wunder, dass vielleicht dieser Satz untergegangen ist. Deswegen, ich zitiere den nochmal. Die Future Literacy ist die Fähigkeit, die es Menschen ermöglicht, die Rolle der Zukunft in dem, was sie sehen und tun, besser zu verstehen. Diese Kompetenz stellt die Vorstellungskraft, verbessert unsere Fähigkeit der Wahrnehmung und das Erkennen von Zusammenhängen, wenn Veränderungen auftreten. Aus dem Buch Future Skills 21 bei Vereine erschienen. Nun haben wir auf der anderen Seite heutzutage ja wirklich tagtäglich ganz, ganz viele Veränderungen, denen wir uns ausgesetzt sehen, in immer schnellerer Abfolge. Deine Meinung, wie können wir denn eigentlich diese Zukunftskompetenz, diese Neugier für uns selbst jetzt noch stärken?
Ich würde jetzt in zwei Richtungen antworten. Einerseits ist es, die Themen zu gestalten, also nach vorne gerichtet. Und auf der anderen Seite ist es auch etwas wie Selbstschutz. Weil das, was wir sehen, ist, dass Menschen sehr leicht in so einen Negativstrudel kommen können. Du hast so einen Overload an negativen Informationen, an Krisensituationen, an wirtschaftlichen Dingen, die vielleicht nicht so funktionieren. Und je nachdem, wie weit du in diesen Krisensituationen ja selbst mit drin bist. Aber die Gefahr ist schon da, dass du so in der Resignation, in der Stagnation, in der Resignation und eigentlich in so einen Strudel kommst, wo du sagst, okay, ich kann eh nichts mehr ändern. Ja? Und Zukunft kommt aber nicht auf uns zu. Und das ist das Allerwichtigste, denn Zukunft ist, beginnt im Hier und Jetzt. Zukunft hängt davon ab, welche Entscheidungen treffen wir jetzt, hier und heute. Also alle, wie ihr jetzt zuhört, ja, Zukunft beginnt im Jetzt und mit diesen Entscheidungen. Nach vorne gerichtet, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt nehme ich mal das Positive von Krisen. Also so viele Krisen wie jetzt hatten wir noch nie. Die Dynamiken hatten wir noch nie. Jetzt gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten. Omnikrisen, Polykrisen, Stapelkrisen, Multikrisen, egal wie wir sie nennen. Ja. Es ist viel. Es ist eine wahnsinnige Dynamik und es ist alles parallel. Krisen sind immer Umbruchsphasen. Und das ist das Schöne daran, es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Das ist ja das, woran wir gerne festhalten. Und wenn ich jetzt die Neugier habe und zu sagen, was entwickeln wir denn daraus und was entsteht denn? Und wenn ich an diesem Entstehungsprozess teilnehmen will, das ist etwas, wo wir uns ja jetzt gedanklich mit hineindenken können. Und jetzt ganz egal, in welcher Situation wir sind, ob als Einzelperson, ob in meiner Familie, ob im Verein, ob in meinem Viertel, ob in meiner Unternehmung, in meiner Firma. Aber allein diesen Zukunft in einem Möglichkeitsraum zu denken und das aufzumachen. Und ich glaube, das ist die aller oder zumindest der Einstieg und eine der allerwichtigsten Fähigkeiten, die wir alle haben und die wir manchmal vielleicht wieder aufwecken müssen. Wo sind unsere Möglichkeiten?
Wird denn das zurzeit aufgeweckt? Also wir nehmen immer so ein Stück weit wahr, dass natürlich jetzt gerade es darum geht, in die Zukunft zu blicken. Du hast es gerade gesagt, in der Gegenwart beginnt die Zukunft, beginnt die Ausrichtung für die Zukunft. Aber wir haben heute Multikrisensituationen, du hast es gerade erwähnt. Viele besinnen sich natürlich jetzt erstmal wieder darauf, die alten Hüte sozusagen rauszuholen, zu sagen, lass uns mal auf die Personas gucken, wir müssen jetzt Umsatz machen, lass mich bitte mit Innovation in Ruhe. Never change a running system, das läuft alles. Also ich muss jetzt erstmal hier Geld verdienen und Produkte verkaufen und da kann ich mir jetzt gerade keinen Kopf irgendwie um die Zukunft machen. Du hast ganz oft irgendwie auch dieses planetorientierte Organisationsdesign irgendwie angeguckt. Wir müssen zuerst einmal auf die Menschen und der Planet wird ja überleben, die Menschheit vielleicht nicht, sondern ist also die Frage. Wir entnehmen dem Planeten immer mehr Ressourcen. Wie schaffen wir es denn dann tatsächlich doch noch den Glauben an die Zukunft denen mitzubringen, die jetzt irgendwie sagen, sorry, aber ich muss jetzt erstmal einen Halt machen. Ich muss mich jetzt erstmal um die Gegenwart kümmern, bevor ich mit Zukunft gehe.
Also wenn ich die Gelegenheit habe, mit Menschen zu sprechen, und Stefan, du hattest mir die Frage selber gestellt. Ich stelle gerne die Frage auf einer persönlichen Ebene und frage, haben Sie Kinder oder hast du Kinder? Und wenn die Person sagt, ja, dann ist immer, welche Welt willst du deinen Kindern denn hinterlassen? Und wenn es die Welt ist, zu sagen, ja, wir haben jetzt eigentlich keine Zeit, um unsere Zukunft zu kümmern, ja, und wir müssen jetzt erstmal. Und es ist doch eigentlich noch vollkommen in Ordnung, dass wir jetzt noch ein paar Jahrzehnte Verbrenner mehr fahren und jetzt dürfen wir wieder fossile Heizungen einbauen und so weiter. Und das ist doch richtig gut und wir behalten, wir bewahren das, was wir schon immer bewahrt haben. Dann ist das für mich kein Zukunftsdenken. Und dann habe ich echt Stress, wenn ich an meine Kinder denke. Also wirklich ganz, ganz ernst. Das, was auf unsere Kinder zukommt, ist schon eine massive Herausforderung, die wir in der Form, glaube ich, nicht hatten. Und deswegen kann es nicht nur über eine Frage über das Business geklärt werden und zu sagen, jetzt können wir nicht, sondern das ist eine individuelle, eine private und eine gesellschaftliche Verantwortung, die mit einhergeht. Und jede Entscheidung, und deswegen sprechen wir ja nicht immer dann von einem Unternehmen, sondern Unternehmen werden von Menschen geleitet und von Menschen geführt. Es ist ein soziales System. Und jede und jeder hat die Verantwortung, die Entscheidungen zu treffen, die eine Auswirkung auf die Zukunft haben. Und deswegen Enkelfähigkeit. Also wie gestalten wir ein enkelfähiges Business? Natürlich muss die Entscheidung jeder für sich selber treffen. Aber ich glaube, in dem Kontext der, was hinterlasse ich meinen Kindern oder was möchte ich hinterlassen oder wie möchte ich gesehen werden, wenn ich gehe, dass das viel, viel entscheidendere Fragen sind und einen anderen Hebel auslösen, als wir werden jetzt auf einer rein mechanistischen Unternehmensebene unterwegs sind.
Darf ich da noch auf einhaken, was eben gesagt, jeder hat die Fähigkeit, zukunftsorientiert zu denken und zu handeln. Jetzt sind wir drei, die hier sitzen, sicherlich optimistisch eingestellte Menschen. Ich muss gestehen, ich verliere immer mal wieder meinen Optimismus, weil ich genau das eigentlich eher in Frage stelle, ob das jeder wirklich hat. Glaubst du, oder ist es so gemeint, dass es jeder quasi in sich trägt, aber nicht lebt?
Genau, also es trägt jeder in sich. Und es gibt gar keine Alternative für Zuversicht.
Ja, das Denken, Wissen, Glauben, wir drei, die hier sitzen. Aber lassen wir raus gegen die Fußgängerzone und uns wahrscheinlich die Hälfte der Menschen, die sagen, ja, nee, lass mich damit aus dem
Aber es ist ja, also wir haben einen anderen Blick auf die Zukunft. Also als auch wenn wir andere Menschen und Zielgruppen befragen, dann haben die ja auch einen Blick auf die Zukunft. Die Zukunft heißt halt, ich hätte jetzt gern so, wie es immer war. Und ich finde es schon ganz cool, dass das noch raucht und dampft und scheppert und ordentlich Lärm macht, wenn ich aufs Gaspedal drücke. So, das ist. Also in der Trendsprache spricht man von der sogenannten Nostalgie. Also man befindet sich schon gerne im Hier und Jetzt, aber, und so sind wir nun mal physiologisch und psychologisch ausgerichtet, wir sind es gewohnt, wir kennen es. Unser Körper hat und vor allem unser Gehirn hat einen Automatismus eingerichtet, der uns die Sicherheit gibt, der uns das gute Gefühl gibt. Und das ist ja auch so. Es war ja viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise ja auch vollkommen in Ordnung. Nur jetzt diesen Sprung zu machen, eben in etwas Neues und den Sprung, und das ist jetzt auf einer Fähigkeitsebene dann, den Sprung zu machen in etwas, was ich noch nicht kenne, was ich noch nicht so gut beschreiben kann, was ich vielleicht nur fühlen kann, was ich vielleicht nur durch Bilder irgendwie vorstellbar ist, das gelingt nicht jedem. Also ein Teilnehmer in einem Workshop hat zum Beispiel sehr schon gesagt, er sagt, Stefan, ich lasse doch die Boje nicht los, wenn ich das Land doch nicht sehe und fange an zu schwimmen. Weil, also da ist meine Sicherheit. Ich spinne doch nicht, lass doch nicht los und so. Wenn mir das klar ist und ich sage, ah, das Ufer ist da vorne, hey, cool. Ja, dann weiß ich ungefähr, was es für ein Aufwand ist, wie hoch das Risiko ist und, und. Und das, was uns fehlt, nach vorne gerichtet, sind diese Zukunftsbilder und es ist diese Orientierung. Und wir können das alle. Also ich glaube, Corona hat uns gezeigt, was wir alles können, was wir uns nie vorher vorstellen konnten. Zu Corona-Zeiten, in diesen, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren, in dieser Phase, habe ich ein Wort oder einen Satz so oft gehört wie noch nie zuvor. Der war, das habe ich mir alles überhaupt nicht vorstellen können. Dann stelle ich die umgekehrte Frage, ja, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, was kannst du dir dann vorstellen? Und das ist dort, wo Zukunft beginnt. Zukunft beginnt immer mit der Vorstellungskraft. Das meinte ich vorher auch so mit diesem Negativstrudel, wenn ich sage, das konnte ich mir alles nicht vorstellen oder um Gottes Willen und dieses und jenes. Und dann bin ich eben auf der Seite, die mich eher weiter runterzieht als dieser öffnende Moment und sage, okay, aber wenn ich mir jetzt andere Dinge vorstellen kann, das wieder nach vorne zieht. Und ich glaube, das müssen wir bei viel, viel mehr Menschen erfahren als nur uns drei und jetzt hoffentlich alle Zuhörer.
Das passt ganz gut dazu, was du mal gesagt hast. Du hast mal Denken in Zusammenhängen als Meta-Future-Skill. Wir wissen, du hast ja selber auch gesagt, es gibt nicht den einen Future-Skill, dazu sind wir zu individuell und zu unterschiedlich. Aber warum ist für dich dieses Denken in Zusammenhängen eigentlich so wichtig?
Also das ist wirklich eins der Kerndinge schlechthin, das systemische Denken, das Denken in Zusammenhängen, das Denken in Kontexten, so könnte man es beschreiben. Und mittlerweile sage ich nicht nur Denken, sondern auch Handeln. Also ich denke, es ist der Einstieg, aber dann auch in die Umsetzung zu gehen. Alles hängt mit allen zusammen. häufig gucken wir zu linear auf Dinge. Und was wir uns wenig vorstellen können, da sind wir jetzt wieder bei unseren Fähigkeiten im Gehirn, ist das Thema komplexe oder chaotische Systeme. Wir tun uns schwer, wir schreien immer, das muss einfacher werden, wir würden es gerne nicht so kompliziert haben. Simplicity ist ein Trend, der sich ausprägt. Warum? Weil es echt wahnsinnig viel ist da draußen, ja? Und wir hätten es gerne einfach. Nur es gibt ein Prinzip, das nennt man die Homöostase. Du brauchst die gleiche Verfasstheit eines Systems im Inneren, wie es im Äußeren ist. Also wenn das äußere System komplex ist und du hast ein einfaches System im Inneren, dann hast du einfach einen Systembruch. Das funktioniert nicht. Also du brauchst die gleichen Zustände im Innen wie im Außen. Die Homöostase sagt, dann ist die Balance auch da. Und deswegen ist dieses Denken in Zusammenhängen und in den Systemdynamiken einfach so wichtig, weil die Dinge gekoppelt sind miteinander. Manchmal haben die schwache, manchmal haben sie eine direkte Wirkzusammenhang, manchmal einen indirekten, manchmal eine starke Koppelung. Ja? Und das hat entweder einen positiven oder einen negativen Einfluss. Und das muss ich einmal verstehen. Und deswegen ist eher die Frage, wie schaffen wir es, mit Komplexität umzugehen, als so ein typisches Beratungs-Manager-Polit-Bullshit-Bingo ist, wir müssen Komplexität reduzieren. Werden wir nicht können, die ist da. Also die Frage, welche Skills entwickeln wir, damit besser umgehen zu können.
Jetzt macht es ja, ist für uns einfach, den Output, den du schon gebracht hast, irgendwie durchzugehen. Ein wichtiges Werk, für mich zumindest wichtiges Werk und ein tolles Werk ist Rethinking Sustainability, hast du mit Anne-Karin Vorweil zusammen rausgebracht. Ihr thematisiert da drin, echte Transformation erfordert einen radikalen Paradigmenwechsel. Wir haben viel gerade schon darüber gesprochen. Wenn wir da jetzt mal weiter gucken, dieses grüne Wachstum, was wir jetzt gerade so hören und immer wieder auch thematisieren, fernab der Rückschläge, die wir gerade dann auch zuletzt erlebt haben, immer wieder. Gibt es das? Und wenn ja, wie sieht das eigentlich dann aus?
Also die letzten 1,5 bis 2 Jahre waren schon ein heftiger Rückschlag für das Ganze, der aber auch eine hohe mediale Aufmerksamkeit hat. Oft ist im Inneren der Unternehmen eine ganz andere Verfasstheit da, sage ich mal, ein ganz anderer Umgang, weil viel prozessual schon geändert wurde. Also wenn du ein Unternehmen hast, was in internationalen Lieferketten ist und du bestimmte Abhängigkeiten hast, wo du einfach Nachweise für deine Nachhaltigkeit, für dein CO2-Ausstoß oder etwas Ähnliches liefern musst, da bist du automatisch schon mit drin. Diejenigen, die vielleicht gerade so am Anfang waren und sich eh lange gewehrt haben, das zu tun, für die ist es jetzt eine gute Ausrede zu sagen, siehste, da wird ja doch klar gesagt, brauchen wir nicht. Und es gibt, von in dem Buch haben wir ja 12 Unternehmen uns angeguckt und 12 Unternehmer und Unternehmerinnen, die für uns vorbildlich das Thema angegangen sind. Also da ist keiner durch, da ist keiner fertig, ja? Aber die schon vor Jahren und Jahrzehnten begonnen haben, sich ins regenerative Wirtschaften hineinzubewegen und ihre Transformationen gestartet haben. Und jetzt komme ich wieder zu einem wichtigen Punkt. Jetzt können wir natürlich sagen, wir schauen auf Unternehmen wie Rügenwalder und wir schauen auf Weleda und wir schauen auf Zink und wir schauen auf Ratisbona und wie sie alle heißen, die Unternehmen. Aber wir schauen nicht auf die Unternehmen, sondern wir schauen auf die Menschen oder die Menschen dahinter, die diese Transformation gestartet sind. Und unsere einleitende Frage oder Einstiegsfrage im Interview war und ist: Was war Ihr persönlicher Auslöser? Was war deine Motivation, die Transformation zu tun? Und die meisten sagen, ich will nicht mehr Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung. Ich habe so und so viele Kinder, ich will meinen Kindern etwas hinterlassen und das kann ich nicht mit bestem Gewissen machen, wenn ich so weitermache wie bisher. Ein Unternehmer hat einen Todesfall, seine Frau und Tochter ist gestorben, also auch da kommt dieses Thema der, was hinterlasse ich meinen Töchtern noch? Also es waren viele Fragen, die einen Menschen bewegt haben, wer will ich sein? Und was ist mein Beitrag, den ich leisten kann? Und wenn solche Menschen sagen, die eben Unternehmen führen von vielleicht ein paar 10 Mitarbeiter oder ein paar 100 oder ein paar 1000 Mitarbeiter, ja, und zu sagen, okay, und ich habe verstanden, so kann es nicht weitergehen und jetzt machen wir uns auf den Weg und nehmen Tausende von Mitarbeitenden mit, ja, und nehmen Kunden mit und machen diesen Weg, dann ist es der Hebel eigentlich, genau den wir brauchen, ja.
Apropos Hebeln, Megatrends beschäftigen dich ja ein ganz klein wenig, irgendwie so am Rande, ne? Also sowohl damals beim Zukunftsinstitut als auch natürlich jetzt zuletzt beim Future Project und natürlich auch an deiner täglichen Arbeit. siehst du denn für das, wenn wir vielleicht die verantwortungsvolle Unternehmensführung runterbrechen auf ein regeneratives Wirtschaften, was wir vielleicht irgendwie mit der Wirtschaft anstreben sollten, könnten, was ist denn der große Hebel? Gibt es zwei Hebel, gibt es drei Hebel, sagst du eigentlich, oder Megatrends, gibt es alle Megatrends sind für uns wichtig, oder was sind für dich jetzt gerade, wir sind im Jahr 2026, irgendwie die Megatrends, die vielleicht Hebel sein könnten, trotz allem, was wir da draußen haben?
Also wir haben den Thema der, nennen wir es Neoökologie, also das ganze Thema der Nachhaltigkeit. Das ist ein wichtiger Hebel. Das Thema der Digitalität, oder wir sprechen ja, wenn dann von der Konnektivität, die Erklärung eines Megatrends ist immer ein menschliches Bedürfnis. Ich formuliere es einfach immer nochmal aus, weil ich es, ich glaube, ganz passend finde. Es ist ein menschliches Bedürfnis der Verbundenheit, und Technologie kann uns ja in Teilen helfen, Dinge zu verbinden. Und sicherlich gesteigert die letzten Jahre ist das Thema Sicherheit. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich sind es die drei jetzt spontan, die die stärkste Hebelwirkung haben. Und Sicherheit, wenn wir vor Corona gehen, war noch etwas niedriger. Dann kam ja sowas wie eine persönliche Sicherheit dazu. Ja, und eine Sicherheit, mich überhaupt noch in freien Räumen bewegen zu können. Eine Sicherheit, schnappe ich mir Viren auf oder etwas. Dann gab es das Thema, der ganzen Thema Cybersecurity. Jetzt haben wir es, was wir mit Krieg sehen. Also Sicherheit hat eine ganz andere Dimension eines Hebels eingenommen.
Wenn ihr mit der aktuellen, also das ist gesagt, die Boutique-Beratung, wenn ihr da in die Prozesse reingeht, eben halt mit den Kundinnen und Kunden, wie können wir uns das konkreter vorstellen? Du hast ja die beiden Themen aufgebracht, was ihr macht. Wie sieht es vielleicht ein bisschen konkreter aus?
Bleiben wir beim Future Design. Das ist ja ein Themenfeld, wo wir mit Unternehmen arbeiten, die uns in der Regel, oder wir erfragen sie, eine Zukunftsfrage stellen. Eine Zukunftsfrage ist meistens eine sehr große Frage, die jetzt auf ein Unternehmen, auf Wachstum, auf Strategie, auf Produkt, auf Marke, egal wohin, zielen kann. Aber meistens ein Team eines Unternehmens beschäftigen sich mit etwas, wo wir sagen, da müssen wir mal genauer drauf schauen. Und da brauchen wir aber mal einen Blick nicht nur in unserem Hamsterrad, in unserem System, sondern wir müssen den mal öffnen. Ja, wir müssen mal raus. Wir müssen mal, wir sagen immer, rauszoomen. Also das Rein- und Rauszoomen ist im Systemischen sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, wir verlassen mal unser System und wir schauen mal, was passiert eigentlich im Umfeld. Ja. Und dazu eignen sich Megatrends. Das ist eine Möglichkeit zu sagen, wir schauen mal die großen Dynamiken an, die es gibt in Wirtschaft und in Gesellschaft. Das sind ja meist soziokulturelle Trends, die haben eine hohe eine hohe Halbwertszeit, also zwischen teilweise 30 bis 50 Jahre. Die sind da, die kennen wir, die spüren wir. Und wir schauen uns mal in diese Megatrends an, und dann können wir uns weiter runterzoomen und sind dann auf, was wir Subtrends nennen, ja, also das ist, was uns eher im täglichen ist, oder wenn wir bei Unternehmen sind, die im Handel sind, dann bist du eher auf einer Produkttrendebene oder eher auf einer technologischen Ebene. So, also du hast verschiedene Trendkategorien, aber die Megatrends sind meist der Einstieg, um das große Bild mal zu beleuchten, um mal einzutauchen, um Zusammenhänge zu erkennen. Und dann zoomst du dich immer weiter runter und sagst, okay, und was hat das mit uns zu tun? Was davon ist als erstes nicht relevant, weil das Allermeiste wird nicht relevant sein für dich und dein Unternehmen. Aber was davon ist relevant, mit was wollen wir uns vielleicht auch zukünftig weiter beschäftigen, weil wir uns wandeln, weil wir vielleicht neue Kundengruppen erschließen. So, und dann kommst du vom großen Bild auf ein wieder kleineres und hast aber ein sehr gutes Bild von außen nach innen gebracht und kannst jetzt mit den Entscheidungen, die du dann triffst, immer wieder spiegeln zu den Bewegungen und den Dynamiken, die du im Außen hast. Also typischerweise, was wir haben, ist so ein 1,5 bis 2 Tages-Workshops, so ein Megatrend-Workshop, was wir dann weitermachen. Wir verankern auch ein sogenanntes Foresight-Management. Also du kannst dann sagen, okay, finden wir gut, aber das macht ja Sinn, dass wir das nicht nur einmal alle 2 Jahre machen, sondern wir hätten gerne so eine permanente Beobachtung. Dann können wir sowas wie Trendradare aufbauen, so ein Foresight-Management. Dann kannst du immer sagen, was davon muss oder sollte in die Innovation gehen, was in Forschung und Entwicklung oder Ähnliches. Also dann bist du aber schon etablierter, wenn du sagst, du baust es systemisch auf. Ja? Das sind vielleicht so 2 Unterschiede.
Kannst du denn, wenn wir jetzt sagen wollen, in Menschen was zu bewegen, die grundsätzlich etwas zu bewegen, jetzt noch so die verschiedenen Zielgruppen oder Dimensionen, was würdest du unseren Hörern geben, wenn es UnternehmerInnen sind, wenn es Einzelpersonen sind, wenn es Menschen wie du und ich sind, die sagen so, ich will eigentlich mein Umfeld auch irgendwie motivieren. optimistischer, zukunftsorientierter zu denken, auch wenn sie keine eigenen Kinder haben oder wenn sie Kinder haben und sagt, ja, scheißegal.
Ja.
Kannst du da mal so was, 3, 4 Ansätze nennen? Was kann der Einzelne da draußen machen, um damit die Welt eine lebenswertere wieder wird oder eine lebenswerte bleibt?
Bleiben wir jetzt in einem Unternehmen. Ich komme nochmal von, wir machen vielleicht einen Workshop. Vielleicht wird sowas etablierter und systemischer das Ganze betrachtet. Damit ist es ja noch nicht getan. Das ist ja meist ein kleiner Teil, der sich damit beschäftigt, ein Team. In größeren Unternehmen gibt es Foresight-Teams oder das ist in der Strategie aufgehängt. Ja. Was wir dann ja tun, ist das Thema, wir nennen es Aktivierung. Ja. Nämlich genau die Frage, die du stellst, wie zündest du jetzt Menschen an? Wie schaffst du die Begeisterung? Wie schaffst du vor allen Dingen auch den Zugang damit? Ja? Das ist so ungefähr wie das Beispiel mit den Kindern, wo ich erzählt habe. Ja? Also du nimmst dir ein Wochenende Zeit und die Kids lernen, hey, wie baue ich eigentlich ein eigenes Produkt, ein eigenes Unternehmen? Könnte ich aufbauen. Ja? Und dieses Motivieren, dieses Auseinandersetzen, dieses Eintauchen, weil es wird nur funktionieren, wenn wir die Emotionalisierung damit haben und nicht, wenn der Vorstand kommt, ein Townhall-Meeting macht und 15 PowerPoints zeigt. Da wirst du niemanden aktivieren, sondern das wirkliche Einbeziehen. Also ich bin absoluter Fan von Beteiligung, von Partizipation, von Erlebnis, von Spüren. Wir sagen immer, wenn wir über Zukunft sprechen, ja, Zukunft musst du riechen, Zukunft musst du spüren, das musst du anfassen können, das musst du schmecken können. Ja? Also wir haben wirklich Veranstaltungen gemacht, wo du sagst, wie hört sich Zukunft an? Also wir haben ein Orchester dabei gehabt. Wie schmeckt Zukunft? Wir haben Köche dabei gehabt. Ja? Wie fühlt sich's an? Wir bauen Artefakte, wie sich Zukunft anfühlen kann. Das wäre natürlich ideal, das macht nicht jedes Unternehmen, aber alleine dieses vom Zukunftsdenken und wir haben einen Weg gefunden, wo wir uns hinbewegen wollen, hin ins Emotionalisieren und ins damit Auseinandersetzen. Das ist das Allerwichtigste, dass du wegkommst von einer rein kognitiven Übung, ja, hin zu einer emotionalen Kooperationsbereitschaft. Weil wenn wir über Veränderungen sprechen, ist das, was wir erreichen müssen, Kooperationsbereitschaft. Und Menschen sind nur dann bereit zu kooperieren, wenn sie sagen, okay, was ist da für mich drin? Und habe ich da auch Spaß daran, das Ganze mitzuentwickeln? Und das müssen wir einfach.
Wie entfache ich das im ganz normalen Gespräch mit meinem Nachbarn, der eigentlich ein total netter ist, aber der jetzt irgendwie so sehr in seinem Alltag und Problemen verhaftet ist, dass er noch nicht entzündet ist?
Wir sprechen ja dann bei Veränderungen und Bewegungen immer über soziale Tipping Points. Und was bei uns gerade in der Nachbarschaft passiert ist, ich weiß jetzt gar nicht wie, wir haben viele Jahre jetzt schon eine Solaranlage auf dem Dach und wir waren immer die, ich glaube, bis auf einen Nachbarn noch, der auch ein Solar hatte. Das war, es ist ein Heizungsbauer, der hat auch eine Wärmepumpe draußen und Solar und macht das wunderbar. Und seit ein paar Wochen jetzt wird gefühlt auf alle Dächer, ja, bei uns in der Umgebung, Solar drauf gepflastert auf die Dächer. Ja. Und was jetzt kommt, ist so etwas wie, hey, kann ich mal in deine Energie-App gucken? Wie viel kW speist du denn eigentlich schon ein und so weiter? Und spätestens, wenn das mal so 4, 5, 6 Nachbarn machen, ja, sagen wir mal von 20, ja, dann kommt ein Tipping Point, weil dann bist du nicht mehr der Einzelne, ja, der Frontrunner, der irgendwie sagt, ja, schau dir den Freak an, ist ja okay, das soll er machen, aber ich bleib bei meinem. Ich glaube, darüber können wir viel schaffen, weil allein über Fakten werden wir es oft nicht erreichen. Also wo gibt es diese Berührungspunkte, die wir haben? Und ein Berührungspunkt, und das habe ich wirklich gemerkt, und das ist ein Beispiel, das ich auch mit meinem Nachbarn gemacht habe, der eine junge Tochter hat, 6 oder 7 Jahre ist sie jetzt alt, der nur wettert, wie scheiße die ganzen Grünen und alles ist, ja. Und zu sagen, hey, du hast eine junge Tochter ein, was willst du deiner Tochter irgendwann hinterlassen? Und das sind dann oft die Momente, wo sich vordergründig mal noch nichts ändert, aber wo ich glaube, wir den Anstoß geben können, auch so einen Menschen zum Nachdenken zu haben.
Ich nehme auch diesen Wettbewerbsgedanken mit, weil der Deutschland sich ist ja gerne im Wettbewerb und das war ein gutes Beispiel mit dem, wo man drauf guckt und sich vergleicht.
Und das ist schon, also ich nehme mal ein Beispiel, aus größerem Familienkreis. Wir waren ein Wochenende eingeladen am Gardasee und es war eines der schrecklichsten Wochenenden, das ich hier erlebt habe, weil es war, also wir zwei könnten nicht unterschiedlicher sein. Ja? Also eher nur, wie doof Nachhaltigkeit und braucht kein Mensch und alles regelt der Markt und so weiter. Also Christian Lindner hätte sprechen können. Ja? Und bekennender Verbrennerfahrer. Und ich war mit meinem Elektroauto da und wir sind dann irgendwann von Berg runter in die Stadt gefahren und so weiter. Und irgendwann nach 2 Tagen, wo wir uns echt so viel gefetzt haben, ja, sagt er, sag mir, die haben doch so einen guten Abzug, die Elektroautos, oder? Wieso, ja? Und er so, können Sie es mal zeigen? Ja, so. Irgendwann drücke ich halt da drauf. Und ich meine, so ein Elektroauto, das ich damals hatte, das beschleunigt schneller als ein Porsche. Und den beamst dann rein, den presst in den. Und auf einmal war der, und er sagte, ja, wow, ja, um Gottes Willen, ja, unfassbar und so weiter. Und er hat nicht mehr aufgehört, darüber zu reden. Und ich dachte mir, okay, du hast ihn nicht über Argumente erwischt, sondern du hast ihn jetzt irgendwo erwischt, wo er sagt, das Fahrgefühl ist halt einfach das Geilere. Und seitdem sprechen wir ganz anders und seitdem ist er auch offen, darüber zu sprechen. Und das meine ich, manchmal müssen wir einfach das persönliche Bedürfnis finden, wo sich Menschen befinden und sie darüber erreichen. Das war aber wirklich reiner Zufall, weil ich würde jetzt nicht normal so rumposen und sagen, hey, das ist irgendwie eine coolere Karre als dein. Aber er hat es provoziert und das hat funktioniert. Ja.
Sehr schön. Wir haben standardmäßig immer die klassischen drei am Schluss Fragen. Und du hast vorhin in dem Nebensatz schon gesagt, naja, wir haben ja eigentlich gar keine andere Chance. Trotzdem würde ich dich gerne mal fragen, was macht dich eigentlich noch zukunftszuversichtlich?
Es ist so, dass wir keine Alternative haben. Keine Alternative positiv und zuversichtlich. Ja? Zuversichtlich, weil Zuversicht hat sehr viel damit zu tun, was bewegen wir selbst. Ich spreche nicht von Hoffnung. Hoffnung wäre etwas, sowas kommt auf mich zu, sondern wirklich zuversichtlich zu sein. In dem Sinn, ich tue alles dafür, dass wir die Dinge für eine bessere Zukunft bewegen können. Und die Niederschläge sind manchmal schon her, bei täglichen Nachrichten und bei sonstigen Entwicklungen. Dennoch, jeder Trend hat einen Gegentrend. Es wird anders werden. Und wenn nicht wir, wer soll es dann richten?
Was mich sehr begeistert hat jetzt in der letzten Stunde, ist die Freude, die aus deinen Augen strahlt, dieser Thematik, was mich auch wieder ein Stückchen zukunftszuversichtlicher gemacht hat. Frage 2. Welchen Menschen sollten wir deiner Meinung nach als Gast in diesen Podcast einladen, um ihm eben zu den Future Skills zu rangeln?
Jetzt könnte ich euch ein paar so aus der Zukunftsdesigner-Ecke nennen, aber das ist vielleicht zu offensichtlich, wenn ich sehr schätze, weil er ein unglaublich toller Denker ist und sich mit der Zukunft von Arbeit beschäftigt, ist Hans Rusinek. Der Hans Rusinek nennt sich Pracademic, also er ist ein tiefer Akademiker, also er bringt unglaublich gut, evidenzbasiert, sehr, sehr guten Inhalt. Und er ist aber Pragmatiker, er setzt die Dinge auch um. Er beschäftigt sich mit dem Thema Zukunft der Arbeit und ich lese gern von ihm, ich lese sein Buch gerne. Wir haben uns kennengelernt, weil wir einmal eine gemeinsame Buchvorstellung hatten. Ich habe das Impact Business Design vorgestellt, was eher ein methodisches Buch für die Umsetzung ist. Und er hat sein Buch damals vorgestellt, das eher so auf einer höheren Ebene ist über das Thema Zukunft der Arbeit. Und es hat sich wunderbar ergänzt und seitdem schätze ich ihn sehr. Also das wäre eine Empfehlung.
Stefan, drei Kompetenzen, die wir als Menschen beherrschen sollten, deiner Meinung nach, um uns enkelfähig zu machen oder unseren Enkelinnen und Enkeln eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen?
Also ich nenne es zwar jetzt in der Reihenfolge, aber ich würde es wirklich parallel stehen sehen. Das ist das systemische Denken, also Denken in Zusammenhängen. Das ist die Neugier und das ist die Kreativität.
Vielen Dank. Das war eine sehr spannende, gute Stunde.
Danke an euch, also wirklich Dank an euch, weil Podcast-Hosts kommen in meiner Regel immer zu kurz, weil sie anderen Menschen eine Bühne geben. Er gibt mir eine Bühne, aber ihr seid die Ermöglicher, dass ihr Menschen die Bühne gebt. Ich habe die anderen Podcasts gehört oder die ersten, die ihr schon gemacht habt. Also von daher auch Dank an euch, weil das gehört ja auch dazu, Menschen Mut zu machen, Menschen anzuzünden, Wissen weiterzuteilen. Von daher viel Erfolg mit Kompetenzen.
Dankeschön.
Danke.
War der Podcast mit Dr. Stefan Grabmeier. Doch bevor wir zu unseren persönlichen Eindrücken kommen, hier noch eine Sprachnachricht von Stefan Grabmeier selbst. Er hat noch einmal über unsere Frage aus dem 60-Sekunden-Gerangel nachgedacht, was ihn denn stolz gemacht hat. Doch hört selbst.
Hier kommt die Antwort auf eure Frage, worauf bist du stolz? Darauf, mit meiner Arbeit viele, viele Menschen inspiriert zu haben, einen besseren Impact für die Zukunft umzusetzen.
Tolle Folge mit Stefan Grabmeier, wie ich finde, lieber Stefan. Dem hätte ich, glaube ich, noch 2 Stunden mindestens irgendwie zuhören können. Ganz, ganz viele wertvolle Impulse, wo wir vielleicht gar nicht jeweils so tief reingegangen sind. Vielleicht war es ja tatsächlich nicht die letzte Aufnahme mit ihm, sondern wir gehen da nochmal mit rein. Wie war es denn für dich?
Naja, ich weiß jetzt zumindest etwas besser Bescheid, was Future Literacy bedeutet. Und ja, so einige andere Themen waren einfach mit ihm nochmal, der wirklich sehr, sehr tief in der ganzen Future-Skill-Thematik drinsteckt, doch sehr beeindruckend, umfänglich auch wieder zu sehen, jemals, ne, der einen Beuchten im Auge hat, wenn er über diese Themen spricht und sprechen darf. Also viel Spaß gemacht. Was war bei dir?
Naja, es ist jetzt unsere 5. Folge und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass jede Folge so, wie so ein Boomerang ist, wenn wir fragen, irgendwie, was sind die 3 Zukunftskompetenzen, die man mitnehmen sollte. Und immer wieder taucht natürlich dieses Thema die Neugierde auf, dieses Neugierigsein, aber natürlich auch die Kreativität. Für mich war spannend, wie Stefan heute auf das systemische Denken nochmal gelenkt hat, warum das für ihn wichtig ist und wir das eben halt für die Zukunft mitnehmen sollten. Also war wirklich eine tolle Folge.
Einzige, was ich noch hätte fragen wollen, ist dieses Thema, wo er mit Yunus, für den er oder mit dem er gearbeitet hat, der Nobelpreisträger, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren wollen. Aber gut, vielleicht kommen wir wirklich nochmal mit ihm in einer zukünftigen Folge zusammen.
Auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon darauf, auf die nächste Folge.
In diesem Sinne, bis bald.